Einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass wir heute Morgen hier sein dürfen, damit gleich die Spannung aufgelöst wird. Wer ist denn dieser Jochen Grebe eigentlich? Sage ich ein paar Eckdaten zu mir. Jochen Grebe heiße ich, bin 28 Jahre alt, seit 2 Jahren jetzt als Pastor in Lauterbach angestellt, vorher an der FTH in Gießen, 5 Jahre studiert und seit diesem Jahr August glücklich verheiratet mit Ramona. Ich habe sie auch mitgebracht. Und es ist schön, dass jetzt nach 2 Jahren es endlich mal geklappt hat, dass ich mal hier nach Sellenroth komme. Ist auch gut. Wir machen jetzt ja schon ein gutes Jahr gemeinsam, die Gemeinden hier und bei uns in Lauterbach den biblischen Unterricht zusammen. Und da lohnt es sich ja mal, so einen kleinen Austausch zu haben, dass wir gegenseitig die Gemeinden kennenlernen. Ich komme hierhin, Matthias, nach Lauterbach. Genau. Eigentlich versuche ich auch im Leben immer ein relativ entspannter Mensch zu sein. Man könnte sich ja den ganzen Tag über Dinge ärgern, aber ist nicht dazu verpflichtet. Und trotzdem merke ich, dass mir das immer noch nicht ganz gut gelingt. Man kann zwar vielen Sachen was Positives abgewinnen, aber anderen Sachen auch nicht. Und trotzdem bin ich der festen Überzeugung, eine entspannte Haltung im Leben macht einiges viel einfacher. Und trotzdem muss ich zugeben, dass es Momente gibt, wo meine familiäre Prägung doch stärker wird und der Pessimismus, der natürlich nur gesunder Realismus ist, dann Überhand nimmt. Und gerade in den letzten Wochen sind es viele Dinge, wenn man in die Welt guckt, die Nachrichten aufmerksam verfolgt, dann merkt man, da sind Sachen, die geraten irgendwie wieder aus den Fugen. Dinge in der Welt, die mich mehr beschäftigen, als ich denke. Wo immer neues Leid passiert, wo in Krisenherden noch mehr Öl ins Feuer gegossen wird und die Frage nach dem Ausbruch eines großen Krieges angesichts von unberechenbaren und egozentrischen Machthabern scheinbar wieder so viel näher ist, als das noch vor einigen Jahren war. Und dann kommt natürlich irgendwann die Frage auf, könnte Jesus dem nicht einfach mal ein Ende bereiten und einfach wiederkommen? Aber ganz ehrlich, wieso sollte er denn eigentlich gerade jetzt wiederkommen? Ich bin doch viel zu beschäftigt. Gerade jetzt vor Weihnachten gibt es ja noch einiges zu erledigen. Also wenn er kommt, dann vielleicht erst im neuen Jahr. Und dann ist wieder Adventszeit und irgendwie erinnert uns die ja in so vielfältiger Weise daran, dass Jesus wiederkommt und dass wir auch warten müssen. Alles hat ja im Advent mit Warten zu tun. Der Adventskranz, wir zünden ja immer eine Kerze nach der anderen an und nicht gleich am ersten Advent alle 4. Oder wer im Adventskalender schon am 1. Dezember alle 24 Türchen aufmacht, der wird auch keinen Spaß mehr hinterher haben. Also warten, warten auf Weihnachten, warten auf Jesus. Warten auf Jesus fällt nicht immer leicht und das war schon zu allen Zeiten so. Und deswegen gibt es viele Texte in der Bibel, die davon sprechen, dass es um Warten geht und die auch Hilfestellungen geben für die Zeit des Wartens. Und ein solcher Text ist der Predigttext für heute aus Offenbarung Kapitel 5, die Verse 1 bis 10. Und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, beschrieben innen und außen, versiegelt mit 7 Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme, wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel noch auf Erden noch unter der Erde, konnte das Buch auftun noch es sehen. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids aufzutun, das Buch und seine 7 Siegel. Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den 4 Wesen und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen, das sind die 7 Geister Gottes, gesandt in alle Lande. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, da fielen die 4 Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig zu nehmen, das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast sie unserem Gott zu einem Königreich und zu Priestern gemacht. Und sie werden herrschen auf Erden. Die Offenbarung ist ja für viele Menschen in etwa so wie dieses Buch, was hier im Text beschrieben wird. Ein Buch mit 7 Siegeln. Ein Buch, das sich nie richtig erschließen wird. Ein Buch, wo man auch nicht richtig weiß, was wir damit eigentlich anfangen sollen. Und das Problem, glaube ich, dass viele meinen, die Offenbarung, die wäre wie so ein Fahrplan. Ich gucke da rein und dann gleiche ich ab, was wird da dargestellt, wie sieht es gerade jetzt in dieser Zeit aus. Und dann kann ich daraus ablesen, was passiert, wann, wie, wo, bevor Jesus wiederkommt. Und dann müssen diese Bilder alle in unser Denken angepasst werden und mit Geschehnissen verbunden werden. Und was dabei rauskommt, sind oft sehr abgefahrene Thesen. Doch das ist gar nicht das ursprüngliche Ziel der Offenbarung gewesen. Wenn man ganz an den Anfang schaut dieses Buches, dann merkt man, die Offenbarung ist zunächst mal eine Offenbarung. Und dann ein Brief. Ein Brief an Christen in spezifischen Gemeinden in Kleinasien, also der heutigen Türkei. Nicht nur die Sendschreiben, die da am Anfang stehen, an diese ganzen Gemeinden, sind Briefe, sondern Kapitel 1 bis 22 ein ganzer Brief. Doch warum so ein langer Brief? Hätte man das nicht auch kürzer fassen können? Um das zu verstehen, versuchen wir uns mal hineinzuversetzen in das Problem der Leute im ersten Jahrhundert nach Christus. Die Leute warteten alle sehr, sehr sehnlich darauf, dass Jesus wiederkommt. Für sie war klar, nach der Auferstehung wird es nur eine ganz kurze Zeit dauern, bis Jesus wiederkommt und seine Herrschaft aufrichten wird. Doch dann mussten die Leute in ihren Alltag schauen und feststellen, es sieht da doch ein bisschen anders aus in der Realität. In Städten wie Ephesus, Laodicea, Smyrna und so weiter mussten die Christen feststellen, dass scheinbar nicht Jesus die Macht hat, sondern immer noch Rom. Alles zeigte die Macht Roms, den Kaiser und die römischen Götter. Und je stärker die Macht von Rom wurde, umso schwieriger wurde es von den Christen. Ein Apostel nach dem anderen wurde umgebracht. Und die Christen gerieten immer mehr in den Verdacht, sie würden das römische Reich sabotieren wollen, weil sie eben nicht bei all dem mitgemacht haben, was da gerade so in Mode war, weil sie nicht beim Kult mitgewirkt haben. Wer zum Beispiel Händler war, da war es ganz natürlich, dass wenn ich einen Handelsabschluss hatte, dann ist man zusammen mit den Handelspartnern auch nochmal in den Tempel gegangen und hat dann da irgendeinem der vielen römischen Götter ein Opfer gebracht oder dann noch mit einer der dort angestellten Tempelprostituierten kurz hinterm Vorhang verschwunden. Und all das wollten die Christen nicht mehr machen. Der Widerstand wuchs und das Warten auf Jesus wurde scheinbar enttäuscht. In diese Situation hinein kommt jetzt die Offenbarung als Brief. Sie ist eine Einladung am Glauben zu bleiben und nicht zu verzweifeln, auch wenn es Wartezeiten gibt. Warten auf Jesus steht auch im Mittelpunkt dieses Abschnitts und dabei werden 3 Dimensionen des Wartens genannt. Als erstes, warten auf Jesus heißt warten. Klingt komisch, ist aber so. Johannes bekommt ja von Jesus mehrere Visionen über den Himmel und auch über diesen Thronsaal Gottes. In Kapitel 4 wird das sehr ausführlich dargestellt und gezeigt, wer da alles ist, wie dieser Thronsaal aufgebaut ist. Und jetzt wird dieses Bild nochmal genauer betrachtet. Johannes sieht, dass in der Hand dessen, der in der Mitte sitzt, also in der Hand Gottes, ein Buch ist oder eine Schriftrolle. Und diese ist versiegelt. Das Bild von einem Buch in der Hand Gottes, das kommt wie viele Bilder in der Offenbarung aus dem Alten Testament. Johannes gebraucht die ihm vertrauten Bilder von den Propheten Daniel, Hesekiel, auch Sacharja. All das verarbeitet er, um das zu beschreiben, was er sieht und gar nicht richtig in Worte fassen kann. Und dieses Buch, was Gott in der Hand hält, wie ein Regierungsdokument. Der König auf dem Thron hat aufgeschrieben, was passieren muss, damit die Herrschaft, seine Herrschaft anbricht. Also wann auch Gottes Herrschaft anbricht. Das, worauf Christen schon in allen Zeiten gewartet haben, soll jetzt passieren. Jetzt ist es endlich soweit. Die Herrschaft Gottes wird anbrechen. Alles gut. Oder? Dieses Buch, das Johannes sieht, es ist versiegelt mit 7 Siegeln und ein starker Engel ruft mit lauter Stimme, wer ist würdig, dieses Buch aufzutun? Wer darf die Siegel brechen? Und da muss er feststellen, dass niemand würdig ist. Weder im Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde. Natürlich kann eigentlich jeder Siegel einer Schriftrolle brechen, denn sie sind eher aus Ton oder aus Wachs, also nichts besonders Hartes, bieten keinen großen Widerstand. Doch die Siegel in der Antike, die hatten immer auch ein Zeichen, wer der Absender ist und wer das Ganze dann öffnen darf. Wer also berechtigt ist, ein Buch zu öffnen. Und diese Schriftrolle hier in der Offenbarung, sie bleibt verschlossen. Denn niemand auf, unter oder über der Erde hat das Recht, das Buch zu öffnen. Das Ende der Welt, also Gottes ewiges Reich, wird nicht beginnen. Von keinem Politiker, von keinem General, von keinem Ideologen kann dieses Buch geöffnet werden. Von keinem Politiker, keinem Ideologen und keinem General kann Gottes Reich begonnen werden. Kein Mensch wird Gottes Friedensreich herbeiführen können. Wo Menschen das versucht haben, mit menschlichen Mitteln, auch mit Religion, mit Gewalt, mit irgendeiner bestimmten Denkrichtung, Ideologie, Gottes Reich herbeizuführen, da hat das Ganze eher für Chaos gesorgt und endete eher in der Hölle auf Erden als im Himmel. Und dazu muss man nur mal auch das vergangene Jahrhundert hier in Europa anschauen, um dafür einen Beweis zu finden, dass das nicht gelingt. Denn wenn Menschen versuchen, Gottes Reich aufzubauen, dann sind es immer noch Menschen, die das versuchen und sie bringen ihr eigenes Herz mit. Und tief in unserem Herzen, da sind so viele Gedanken, die eben nicht mit Gottes Maßstab übereinstimmen, die nicht das Göttliche wollen. Kein Mensch kann die Wiederkunft von Jesus beschleunigen. Wir können uns anstrengen, wie wir wollen, aber es passiert nicht. Und so scheint es jetzt auch hier zu sein, dass Gottes Friedensreich ja ins Stocken gerät. Die Rolle wird nicht geöffnet und so ist es verständlich, dass Johannes angesichts dieser Tatsache und angesichts des ganzen Leids, was er feststellen muss, anfängt zu weinen. Denn das Sehnen danach, dass Veränderung passiert, dass Jesus wiederkommt, das ist ja da. Wie schon gesagt, da war großer Widerstand gegen die Christen. Der jüdische Krieg war gerade erst überstanden und hatte den Menschen in Israel und Umgebung die Grausamkeit vor Augen geführt, was Menschen Menschen antun können. Und dass sich angesichts dieses Zustands von einer Welt, wo nicht alles gut und heil ist, Johannes sehnt, dass da Veränderung kommt, das ist völlig verständlich. Und wenn es heißt, niemand ist würdig, im Himmel, auf der Erde und unter der Erde, dann muss für Johannes ja sogar der Eindruck entstehen, dass auch Jesus, sein Herr, nicht würdig empfunden wird, dieses Buch aufzutun. Wahrscheinlich geht es auch heute vielen Menschen so wie damals. Sie versuchen sich einzusetzen mit allen Mitteln für Menschen. Alles, was in unserer Macht steht, wird auch getan, damit Gottes Reich kommt. Doch die Botschaft, die uns hier gesendet wird, ist, es dauert noch ein kleines Weilchen und vielleicht auch noch ein längeres Weilchen. Auf Jesus warten heißt eben auch warten. Nicht warten im Sinne von, wir legen uns jetzt zurück und machen gar nichts, aber warten und auch erwarten. Denn dass Jesus kommt, ist uns zugesagt und wenn er was sagt, dann ist das auch sicher. Wir wissen, dass Jesus kommen wird. So wie wir vielleicht auch wissen, wenn wir zum Bahnhof gehen, dass ein Zug kommen wird. Wenn ich auf den Zug warte, gehe ich ja auch zum Bahnhof, auch wenn ich weiß, dass der sicherlich Verspätung haben wird. Aber der Zug wird kommen. Und so wird Jesus auch kommen. Diese Sicherheit haben wir. Und deswegen müssen wir uns bei all dem Warten nicht verstecken und ängstlich werden. Jesus selbst gibt uns Sicherheiten im Warten. Und die werden jetzt auch hier im Text deutlich. Johannes werden sie gezeigt und er zeigt sie auch uns. Auf Jesus warten heißt warten auf den Löwe und das Lamm. Dieses Bild vom Löwen und vom Lamm klingt für unsere Ohren vielleicht auch komisch oder manche kennen es auch aus Liedern, die wir singen. Aber es gibt auch eine Auflösung zu diesem Bild und die wird hier in diesem Text gegeben. Gott hat Johannes ja durch diese Aussagen, dass niemand würdig ist, schon eher geschockt. Doch nun lässt er ihn trösten. Einer der Ältesten, die in diesem Thronsaal sind, der sagt zu Johannes, weine nicht. Siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, aufzutun, das Buch und seine sieben Siegel. Einer wird jetzt vorgestellt, der das Buch öffnen darf. Und die Titel, die hier gebraucht werden, Löwe aus dem Stamm Juda, Wurzel Davids, der König, was dahinter steht, das sind alles Titel, die auch im Alten Testament vorkommen. Titel für den Messias, für den von Gott Gesandten. Löwe aus dem Stamm Juda verweist auf die Königsfamilie Juda und nochmal genau Wurzel Davids, eben David, der große König, dessen Familie ein ewiges Reich versprochen worden ist. Und dieser Löwe, dieser König aus Juda, der hier vorgestellt wird, er ist würdig, weil er den Sieg errungen hat, weil er überwunden hat. Der Löwe steht ja immer für Majestät. Wir sprechen ja auch von dem König der Tiere. Dieses große Tier mit der großen Mähne sieht ja schon auch immer aus wie eine richtige Majestät. Er schreitet sehr majestätisch durch die Landschaft, durch die Wüste, durch die Steppe. Sicherlich habt ihr alle jetzt schon irgendwo aus irgendwelchen Tierfilmen auch Bilder in eurem Kopf. Er ist eine Bedrohung für alle Tiere, selbst für Tiere, die größer sind als er. Und Forscher haben herausgefunden, dass sich Löwen den Luxus gönnen können, 20 Stunden am Tag zu schlafen. Und trotzdem werden sie von niemand sonst angegriffen. Und wenn ein Löwe brüllt, kann man das wohl noch bis zu 8 Kilometer weit hören. Es ist klar, dass ein Löwe majestätisch ist, dass er mächtig ist und dass seine Macht und Majestät ihn berechtigt, die Bücher, das Buch zu öffnen. Johannes schaut sich jetzt um. Er schaut sich in diesem Thronsaal um, dieses Riesenbild, was er hat, und sucht. Wo ist jetzt dieser König? Wo ist dieser majestätische Löwe? Und was sieht er? Ich sah ein Lamm. Ein Lamm wie geschlachtet. Größer kann das Gegenteil eigentlich nicht sein. Auf der einen Seite dieser majestätische Löwe und auf der anderen Seite das Lamm. Alles, was der Löwe nicht ist, ist das Lamm. Die Gegenüberstellung fast schon ein Witz. Der mächtigste Herrscher der Welt, der sogar in der Lage ist und die Würde hat, das Buch zu öffnen, er ist so ein kleines Lämmchen. Ein Tier, von dem man Majestät und Würde am wenigsten erwarten würde. Und dieses Tier sieht auch überhaupt nicht aus wie ein König. Johannes sagt, es sieht aus wie geschlachtet. Das Lamm ist selbst schon Opfer geworden der Bosheit in dieser Welt. Und trotzdem ist dieses Lamm nicht einfach ein Lamm. Nein, dieses Lamm ist der König. Es ist Jesus selbst. Jesus, der das Opferlamm wurde für uns. Der wie ein Opferlamm das trug, was wir Menschen hätten tragen müssen. Er hat gesiegt. Er hat die Sünde überwunden. Er hat den Sieg über die Bosheit und die Mächte des Bösen eingefahren. Als er am Kreuz hing, hat er einen triumphalen Sieg errungen. Der Löwe, der zum Lamm wurde, für die Sünde der Welt. Der Löwe, der bewusst seine Stärke aufgab, damit seine Schwäche in der Schwäche der Menschheit zum Sieg wurde. Der Löwe wird zum Lamm. An kaum einer Stelle ist das Ganze so gut verarbeitet und dargestellt worden wie von C.S. Lewis in seinem Buch Der König von Narnia. C.S. Lewis malt da so eine Fantasiewelt, wo sich 4 Kinder rein verirren und diese Welt Narnia, sie liegt unter einem bösen Zauber. Es gibt kein Weihnachten und es ist immer Winter. Und einer der 4 verfällt der bösen Hexe, die für diesen Zauber mitverantwortlich ist und er verrät den König Aslan. Aslan, den Löwe. Und nun müsste dieser eine, Edmund, der Junge, eigentlich dafür bezahlen. Doch der Löwe handelt mit der Hexe einen Deal aus. Und nachts geht er selbst aus dem Lager. Geht in das Lager der Hexe und geht dort zum Altar. Er stirbt stellvertretend für das Leben dieses Jungen. Der Löwe, der große König, opfert sich selbst. Und damit wird der alte Zauber gebrochen und es wird wieder Frühling. Und Weihnachten findet wieder statt. Das, was im Leben von Jesus aussah wie eine große Niederlage, war in Wirklichkeit ein großer Sieg. Und wenn wir im Advent auf Jesus warten, dann warten wir nicht mehr auf das Kind, was an Weihnachten gekommen ist. Denn Jesus ist damals als Kind gekommen und dann groß geworden und als Erwachsener für unsere Sünden gestorben. Und wenn wir jetzt auf die zweite Ankunft von Jesus warten, dann warten wir darauf, dass er kommt als Löwe und als Lamm, als siegreicher, mächtiger Herr, weil er das Opferlamm für uns war, weil er die Mächte dieser Welt schon besiegt hat, können wir hoffen, dass all das Böse und all das Leid, die Krisen, Krankheiten und selbst der Tod nicht das letzte Wort haben müssen. Und auch wenn wir in unserem Leben erfahren müssen, dass da Anfeindungen sind, dass es da Gegenwind gibt, dass da Versuchung da ist, können wir sicher sein, dass das alles eigentlich nur noch Rückzugsgefechte eines schon Besiegten sind, weil Jesus schon gesiegt hat. Deswegen ist das Warten auf Jesus etwas Gutes. Wir warten auf den mächtigen Herrn und er wird alles wiederherstellen, was die Sünde zerstört hat. Und damit wird dann die Macht der Sünde endgültig gebrochen. Und somit hat das Warten auf Jesus auch noch eine dritte Dimension. Neben Warten und Warten auf den Löwe und das Lamm. Warten auf Jesus heißt Warten auf die Vollendung seiner Herrschaft. Mit dem geschlachteten Lamm Gottes beginnt seine Herrschaft. Doch sie ist noch nicht vollendet. Wir leben an jedem Tag in einem schon jetzt und noch nicht, sozusagen die ganze Zeit zwischen den Jahren. Dieses Gefühl, das hatten die Menschen im ersten Jahrhundert auch. Sie warteten darauf, dass Jesus wiederkommt und sie waren sich sehr bewusst, dass das passiert, aber gleichzeitig merken sie, vieles ist eben noch nicht erfüllt, vieles ist noch nicht passiert. Sie mussten erleben, dass in ihrer Welt der Kaiser das Sagen hatte. Auf den Münzen war sein Bild abgebildet, in allen Städten standen Bildnisse und Statuen von den Machthabern Roms. Vielleicht hatten einige Leute auch schon gedacht, dass diese Bewegung der Christen ihren Zenit überschritten hat, weil doch eh schon die ganzen Leiter alle umgebracht worden sind und es irgendwie nicht so richtig voranging. Doch tatsächlich war das alles ein Anfang in ganz scheinbarer Schwachheit. Johannes sieht in seiner Vision, jetzt wo das Lamm die Buchrolle bekommt, wie alle Anwesenden im Thronsaal vor dem Lamm niederfallen und es anbeten mit dem Lied, du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen, hast sie unserem Gott zu einem Königreich und zu Priestern gemacht, und sie werden herrschen auf Erden. Dieses Loblied zeugt davon, etwas Neues hat begonnen. Jesus hat mit seinem Opfer am Kreuz das möglich gemacht, dass Menschen wieder zu Gott zurückkommen können. Mit seinem Blut bezahlte er für die Schuld der ganzen Welt und hat damit eine neue Familie gegründet. Eine Familie aus allen Nationen, Sprachen und Völkern. Sie kommen zusammen vor Gottes Thron und beten an. Und dieses Bild zieht sich durch die ganze Offenbarung. Einige Kapitel später geht es nochmal um dieses Bild, wo das Volk Gottes ist. Das Bild, wo Menschen von überall her zusammenkommen, vor Gott stehen und ihn anbeten. Ein neues Königreich und eine neue Priesterschaft. Eine Priesterschaft für unseren Gott. Eine Menge von Leuten, die Gott ehrt, die ihm dient. Das hat begonnen durch den Tod Jesu am Kreuz und das wartet auf die Erfüllung. Wer glaubt, dass Jesus, der Löwe, als geschlachtetes Lamm den Sieg errungen hat und wer diesen Sieg für sich in Anspruch nimmt und merkt, dass dieser Sieg auch im Leben Auswirkungen hat, der wird Teil der neuen Gemeinschaft. Auch wenn es in der Welt immer noch Widerstand gibt und wir feststellen müssen, wir leben auch im noch nicht. Johannes sieht Jesus als Lamm in der Mitte des Thronsaals und durch dieses Sehen von Jesus wird er getröstet, auch wenn er wartet. Er weiß, jetzt hält der Allmächtige das Zepter in der Hand. Mit Jesus beginnt Gottes Friedensreich. Das ist das Bild, was es sich lohnt, bewusst in die Adventszeit zu bringen. Jesus sitzt auf dem Thron, er regiert und er wird seine Herrschaft vollenden. Und dann wird alles sichtbar werden, was wir jetzt noch nicht sehen. Und wenn ich dann in die Nachrichten schaue und merke, viele Dinge laufen durcheinander, dann muss ich nicht verzweifeln an all dem Schlimmen, was passiert, weil Jesus regiert. Und auch wenn die Vollendung noch auf sich warten lässt, wir warten nicht umsonst. Wir warten auf den Löwe und das Lamm, wir warten auf die Vollendung seiner Herrschaft. Es gäbe 1000 Gründe, um ängstlich zu werden angesichts der Zukunft. Aber es gibt einen Grund, warum wir uns nicht vor der Zukunft fürchten müssen. Und das ist Jesus Christus, der allmächtige Herr. Amen.